Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Mord sowie physische, einschließlich sexueller Gewalt. Und damit herzlich willkommen zu einem Tod und Sünde Spezial, ganz ohne Intro. In dieser etwas anderen Folge geht es weniger um Täter bzw. Täterinnen, ihr Leben und ihre Opfer. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben bereits mitbekommen, dass ich kürzlich in Kalifornien war und mir neben Stränden und Sonne auch die düstere Seite des Bundesstaates vor Augen geführt habe. Dementsprechend berichte ich euch heute neben allgemeinen Informationen und Hintergrundinfos zum Golden State auch von meinen persönlichen Eindrücken und Erlebnissen. So saß ich beispielsweise im Jury Room in Santa Cruz, wo Serienmörder Edmund Kemper einst unzählige Stunden damit verbracht hatte, örtliche Polizeibeamte über die laufenden Ermittlungen auszuhorchen. Zwar habe ich vor Ort einen kleinen Livestream bei Instagram gestartet, welchen man sich noch nachträglich ansehen kann, wenn man denn mag, aber ich war zugegeben schlecht vorbereitet. Einige von euch haben mich daraufhin privat angeschrieben und nach weiteren Details und Eindrücken gefragt, welche ich euch nicht vorenthalten und in Form dieser kleinen Sonderfolge mit euch teilen möchte. Neben Edmund Kemper, Harvey Gladman und Richard Chase, deren Fälle ich in diesem Podcast bereits ausführlich behandelt habe, komme ich unter anderem auch auf Charles Manson zu sprechen. Die Taten, mit welchen er und seine Anhänger nicht nur Kalifornien, sondern die ganze Welt schockierten, liegen zwar ebenfalls bereits gut 50 Jahre zurück, dennoch haben wohl die meisten schon einmal von den Tate- und LaBianca-Morden gehört, und um kaum einen Kriminalfall der Geschichte ranken sich so viele Mythen und Legenden. Auch wenn ich die verschiedenen Geschichten heute nur grob anschneiden werde, so hoffe ich trotzdem, dass ihr euch von meinen Erzählungen und Impressionen gut unterhalten fühlt. Wie gesagt, es handelt sich um eine Art Experiment und ich arbeite derzeit an einer ausführlichen Episode zum durchaus komplexen Fall Manson. Sollten euch Zusatzinfos sowie Bilder zu den einzelnen Fällen interessieren, dann schaut doch gerne einmal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort bleibt ihr zudem auf dem Laufenden, was neue Folgen angeht und habt die Möglichkeit, mir Anmerkungen, Lob und oder Kritik zukommen zu lassen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. Mein Abenteuer begann Ende Oktober. Seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, hatte ich mich auf diese Reise gefreut. Zwar würde es nicht mein erster Besuch in Kalifornien sein, jedoch der erste Solo-Trip, was neben einer gehörigen Portion Aufregung auch nahezu grenzenlose Freiheit versprach. Ohne Begleitung würde ich stets frei entscheiden können, was ich wann, wo und wie unternehmen wollte, und dieses Privileg plante ich auszunutzen. So hatte ich im Vorfeld lediglich für die ersten 2 Nächte in San Francisco ein Hotel gebucht, was maximale Flexibilität garantieren sollte. Dort, wo es mir gefiel, wo es besonders schön war oder wo es Spannendes zu erleben gab, dort würde ich bleiben und dann spontan entscheiden, wann und vor allem wohin es mich als nächstes verschlägt. Ein Flug von Frankfurt an die Westküste der USA dauert gut 11 Stunden und diese sind in der Economy Class alles andere als angenehm und schnell vorüber. Doch erfahrungsgemäß sind all die Strapazen der Anreise im Nu vergessen, sobald man am Zielort eintrifft und die Sicherheitskontrolle erfolgreich durchlaufen hat. So auch dieses Mal. Es war etwa 16 Uhr Ortszeit, als die Boeing 777 mit dem Landeanflug auf San Francisco begann. Der Himmel war strahlend blau, man hatte einen wundervollen Blick auf die wohl am häufigsten fotografierte Brücke der Welt und gleichzeitig Wahrzeichen der Metropole, die Golden Gate Bridge. Im Zuge des großen Gold- und Silberrauschs ab 1848 war die Stadt schnell gewachsen und erfreute sich schon bald starker Zuwanderung. Die Menschen, welche damals nach Kalifornien kamen, auf der Suche nach Reichtum und Wohlstand, gaben dem Staat und später auch jener weltbekannten Brücke ihren Namen, Golden State bzw. Golden Gate Bridge. Mein Hotel lag superzentral am Rande des Finanzdistrikts und war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, welche hier im Vergleich zum Rest der USA hervorragend ausgebaut sind, schnell und unkompliziert zu erreichen. Es diente mir die ersten 2 Tage als Rückzugsort, von welchem aus ich sowohl die Aktivitäten für die nächsten Tage planen, als auch mich von der elendig langen Reise erholen konnte. Dies gestaltete sich jedoch als äußerst schwierig. Über ein Jahrzehnt hatte ich im Conti-Schichtsystem gearbeitet, Früh-, Spät- und Nachtschicht, egal ob Wochen- oder Feiertag. Einer der wenigen Vorteile hiervon war die Tatsache, dass der eigene Biorhythmus ohnehin komplett gestört war, sodass einem weder die halbjährliche Zeitumstellung noch der berüchtigte Jetlag beim Reisen zu schaffen machte. Doch dieses Mal hatte mich letzterer kalt erwischt. Die Nacht war längst über San Francisco hereingebrochen, an Schlaf war nicht zu denken, und so beobachtete ich den Hotelwecker auf meinem Nachtschrank. Stunde um Stunde verging, bis ich schließlich aufgab, mich hastig anzog und mit dem Lift runter in die Lobby fuhr. Zwar war die Rezeption rund um die Uhr besetzt, allerdings blickte mich der junge Mann etwas überrascht an, als sich die Fahrstuhltüren gegen 2.30 Uhr in der Früh öffneten. Wir begrüßten einander und als ich Anstalten machte, das Gebäude zu verlassen, fragte er höflich, was ich denn vorhätte. Als ich ihm erklärte, dass ich nicht schlafen könne und mir ein wenig die Beine vertreten wolle, wies er mich an, vorsichtig zu sein. So schön die Stadt am Tage auch sein möge, insbesondere nachts solle man bestimmte Gegenden jedoch besser meiden, vor allem, wenn man sich nicht auskennt und oder allein unterwegs ist. Aus Sicherheitsgründen sei deswegen sogar nachts die Hoteltür verschlossen. Ich hatte mich im Vorfeld durchaus informiert und mir war bewusst, dass San Francisco so einige Probleme hatte. Wie in vielen anderen Metropolen der USA waren die Preise für Wohnraum in den letzten 10 Jahren nahezu explodiert. Die Mietkosten stiegen stellenweise um 340%, sodass vielen Bewohnern die Obdachlosigkeit drohte. Und ohne Wohnung ist es nahezu unmöglich, eine Festanstellung zu finden oder zu halten. Ein Teufelskreis, welcher mehr und mehr Opfer forderte. Als dann die Pandemie über uns hereinbrach, entschied die Politik vor Ort, sämtliche Obdachlosenunterkünfte, Sanitäranlagen und so weiter zu schließen, um die Verbreitung des Virus auszubremsen. Infolgedessen landeten die Menschen wortwörtlich auf der Straße, wo man sie sich selbst überließ. Während die Zeit für viele von uns gefühlt einfror, so prägten in San Francisco nun Zelte, Einkaufswagen, Müll und Exkremente das Stadtbild. Doch angeblich habe sich das bereits wieder geändert und hiervon wollte ich mich selbst überzeugen. Also dankte ich dem Rezeptionisten für die Warnung, ließ mir die Tür öffnen und trat hinaus in die Nacht. Zugegeben, es war rattenkalt. Laut App lediglich 4 Grad Celsius, der Himmel war sternenklar und ein moderater Wind wehte durch die Häuserschluchten. Als ich das letzte Mal hier gewesen war, hatte es das Wetter deutlich besser mit mir gemeint. Allerdings war es damals weder Ende Oktober noch mitten in der Nacht. Also zog ich mir die Kapuze meines Hoodies in die Stirn, setzte Kopfhörer auf und marschierte los. Eine gute Stunde schlenderte ich durch den Norden San Franciscos, vorbei an den zahlreichen Anlegestellen, Pier 39 und so mancher Grünanlage, ohne dass mir auch nur eine Menschenseele begegnet wäre. Es war so friedlich, so ruhig. Doch San Francisco konnte auch anders und am nächsten Tag wollte ich mich langsam auf eben diese Seite Kaliforniens einstimmen. Also kehrte ich schließlich zum Hotel zurück, wo man mir umgehend die Tür öffnete und mich mit erleichtertem Unterton willkommen hieß. Der junge Mann meinte es sicher nur gut und seine Sorgen waren zweifellos nicht ganz unbegründet, denn nicht allzu weit entfernt befand sich die Tenderloin, das wohl ewige Problemviertel San Franciscos. Dort, ein paar Blocks südwestlich, bündelte sich das Elend, die Armut und Obdachlosigkeit, gepaart mit ungeniertem öffentlichem Substanzkonsum. Die Ärmsten der Armen, um welche sich in den USA nahezu niemand kümmert, verlorene Seelen mit teils leerem Blick. Ein grotesker Gegensatz zu dem, für was San Francisco jahrzehntelang stand. Ein friedlicher und bunter Zufluchtsort für allerhand Freigeister, Künstler und Lebensfrohe. Das Haight-Ashbury-Viertel war in den 1960er Jahren wohl das komplette Gegenteil von dem, für was die Tenderloin heute steht. Damals kamen Menschen aus allen Ecken der Welt nach San Francisco, da die Stadt, wie auch heute noch, als äußerst liberal galt. Insbesondere junge Leute, welche sich von den Ketten des Spießertums befreien wollten, hofften hier im Norden Kaliforniens auf ein stressfreies Leben voller Liebe, Frieden und Harmonie. Neben neuen Drogen wie beispielsweise dem halbsynthetischen Halluzinogen LSD, welches 1938 durch Zufall entdeckt und lange Zeit als Medikament vertrieben worden war, war auch Cannabis ein äußerst beliebtes Mittel, um sich vorübergehend aus der realen Welt in die Musik und Harmonie zu flüchten. Die Kombination aus Sehnsucht nach Freiheit, bewusstseinserweiternder Substanzen und brandneuen Klängen von beispielsweise den Beatles ließ eine Bewegung heranwachsen, welche sich teils heute noch leidenschaftlicher Anhänger erfreut. Hippies. Diese Gruppe von meist jungen Revolutionären ließ sich größtenteils im Haight-Ashbury-Viertel östlich des Golden Gate Parks nieder und sollte dieses über Jahrzehnte hinweg prägen. Neben Naturverbundenheit und einem friedlichen Miteinander standen sie insbesondere für Systemkritik und sehnten sich nach einer humaneren Welt. Diesen Wünschen verliehen sie mit knallbunten Kleidern, fröhlichen Gesängen und jeder Menge Blumenausdruck, Flower Power. Zeitweise beanspruchten bis zu 100.000 Blumenkinder, wie man sie damals gerne nannte, die Straßen und Parks von Haight-Ashbury. Doch wie ich leider feststellen musste, ist von diesem Lebensgefühl heute nur noch wenig in jenem Viertel zu spüren. Zwar überrascht einen an manch einer Hausfassade noch die ein oder andere bunte Wandmalerei, doch außer Cafés und Boutiquen erinnert sonst nicht mehr viel an die Zeit des Summer of Love 1967. Ich unterhielt mich eine Weile mit der Inhaberin einer Boutique. Sie selbst bezeichnete sich als Überbleibsel der damaligen Zeit, quasi ein Althippie. Mit Bedauern berichtete sie mir, dass ihr Viertel den Großteil seines Charmes im Laufe der Jahrzehnte verloren habe, aber es fänden noch gelegentlich Straßenfeste in Haight-Ashbury statt, welche die alte, unbeschwerte und bunte Zeit zumindest für eine Weile erneut zum Leben erweckten. Als im 20. Jahrhundert große Tech-Unternehmen wie Facebook, Google und so weiter begonnen hatten, sich neben dem Silicon Valley auch in San Francisco niederzulassen, wurden die Freigeister, Künstler und Hippies nach und nach verdrängt. Die Stadt ist klein, der Wohnraum begrenzt, und nun zogen Unmengen von IT-Experten in die Gegend, welche, von ihren neuen Arbeitgebern großzügig bezahlt, in der Lage waren, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen als die bisherigen Anwohner. Während die Mietpreise also ins Unermessliche stiegen, blieb der Mindestlohn über Jahre hinweg gleich, bis Menschen mit einem Jahresdurchschnittseinkommen von unter $115.000 in San Francisco als Geringverdiener galten. Die Pandemie der letzten Jahre tat ihr Übriges. Neben Massenentlassungen bei eben jenen Tech-Riesen im Jahre 2021 kamen zudem viele Angestellte auf den Geschmack des Homeoffice. Sie verließen die inzwischen vollkommen überteuerte Stadt San Francisco, zogen teils sogar in andere Bundesstaaten, wo die Lebenshaltungskosten deutlich attraktiver waren bzw. sind, behielten jedoch ihren Job. Nun hatte die Stadt San Francisco ein großes Problem, denn ohne die solventen Tech-Angestellten blieb kaum noch jemand übrig, der in der Lage war, die horrenden Preise für Wohnen und Nahrung zu bezahlen. Geschäfte mussten schließen, ganze Bürokomplexe stehen seither leer. Downtown San Francisco wirkt stellenweise postapokalyptisch. Doch als wäre die Situation nicht bereits schlimm genug, haben die von Armut geplagten Menschen noch ein weiteres riesiges Problem. Über lange Zeit waren Opioide in den USA zu leichtfertig verschrieben worden. Infolgedessen hatten viele Patientinnen und Patienten eine Abhängigkeit von jenen Präparaten entwickelt und, als man ihnen schließlich keine Rezepte mehr ausstellte, so begannen die Menschen ihren Suchtdruck mit anderen Substanzen zu stillen. Der unangefochtene Herrscher auf den von Armut gepflasterten Straßen San Franciscos heißt heute Fentanyl. Im Jahr 2018 begann China, die Komponenten, aus denen dieses Medikament hergestellt wird, nicht mehr nur an Pharmaunternehmen zu liefern, sondern auch an Drogenkartelle in Mexiko. Diese überschwemmen seither die Straßen der USA mit diesem synthetischen Opioid, und da es unverschämt billig in Beschaffung und Herstellung ist, gleichzeitig aber extrem schnell abhängig macht, wird es auch gerne mal zum Strecken von beispielsweise Kokain genutzt, um den Gewinn zu steigern. Die Konsumenten haben keine Möglichkeit, ihre Drogen auf Reinheit zu testen, und so sterben sie an einer Überdosis Fentanyl, von welchem sie oft gar nicht wussten, dass sie es überhaupt konsumieren. Jeden Tag verlieren im Schnitt 2 Menschen in San Francisco ihr Leben aufgrund unbeabsichtigter Überdosierung. In den ganzen USA sind es sogar 200 Tote pro Tag. Ohne Einkommen und von Abhängigkeit geplagt, fühlen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten in die Beschaffungskriminalität getrieben, was sich auch auf die örtliche Kriminalstatistik auswirkt. Allein die Zahl der Raubüberfälle stieg in jüngster Zeit um stolze 15%. Am laufenden Band werden Autos aufgebrochen und oder gestohlen. Willkommen in der Gegenwart. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, schaut man ungern nach, doch ich wollte euch hier gerne eine grobe Erklärung geben, wie der Status quo zustande kam. Lasst euch von diesen Beschreibungen aber nicht von einem Besuch dieser Stadt abhalten. Ich selbst empfand während meines Aufenthalts selbst in problematischen Gegenden, keinerlei Gefühl von Unsicherheit. Wie in jeder Großstadt gibt es Ecken, die man insbesondere nachts besser meidet. Tagsüber bekommt man als Tourist allerdings kaum etwas von den teils schockierenden Zuständen mit. Ich wollte euch diese Informationen dennoch geben, gehören sie schließlich zur traurigen Wahrheit der Stadt. Auch wenn heute nicht mehr viel an die friedlichen Hippies erinnert, so lohnt sich ein Ausflug nach Haight-Ashbury dennoch. Allein die viktorianische Architektur ist wunderschön und der Golden Gate Park, welcher direkt angrenzt, eine grüne Oase. Hier machte ich es mir nun auf einer Wiese gemütlich und steckte die Nase in das Buch, welches mich schon eine Weile begleitete. Der Titel lautet Helter Skelter, womöglich hat der eine oder die andere von euch diese Worte schon einmal gehört. Sie stammen ursprünglich aus einem Beatles-Song, wirklich bekannt wurden sie jedoch erst im Jahre 1969, als sie, mit Blut geschrieben, den Tatort eines Massakers zierten. Das Buch befasst sich mit Charles Manson und dessen Verbrechen. Auch Manson hatte es zur Zeit der Hippies, ohne Wurzeln und Zugehörigkeit, nach San Francisco verschlagen, wo es ihm schnell gelungen war, junge Frauen und Männer, aber auch Teenager von sich und seinem Charme zu überzeugen. Zeitweise bewohnte Manson Apartment 636 in der Cole Street, finanziert durch Bettelei und den Verkauf von Gras und LSD. Ich habe mir das Haus angesehen, es reiht sich nahtlos in die Nachbargebäude ein und strahlt einen warmen Charme aus, ein durchaus hübsches Häuschen. Doch nachdem sie sich eine ganze Weile in Haight-Ashbury aufgehalten hatten, überraschte Manson seine Gefolgschaft mit einem alten Schulbus, aus welchem sie sämtliche Sitze herausrissen und durch Kissen und Decken ersetzten. Mit diesem Gefährt verließen sie schließlich die steilen Straßen San Franciscos, um sich auf verschiedenen, abgeschiedenen Höfen Kaliforniens niederzulassen, wo Charles sein Gefolge mit liebevollen Worten, Drogen und Sexorgien um den Finger wickelte, bis sie ihm letztendlich vollkommen verfallen, um nicht zu sagen, hörig waren. Die Verbrechen der Manson Family sollten später die ganze Welt schockieren. Als ich das Buch schließlich zur Seite legte, fiel mein Blick auf die wunderschöne Bucht der Stadt. Zu meiner Linken glänzte in einiger Entfernung die rote Golden Gate Bridge im Schein der Mittagssonne, und drehte man den Kopf nur ein kleines Stückchen nach Osten, sprang einem unmittelbar eine kleine, bebaute Insel ins Gesicht. Alcatraz. Wer San Francisco besucht, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, sich dort einmal umzusehen. Es gibt Audiotouren, welche einem die spannende Geschichte der Gefängnisinsel und ihrer Häftlinge näher bringen. Der wohl bekannteste von ihnen war Mafia-Boss Al Capone, welcher durch die Alkoholprohibition der USA in den 20er und 30er Jahren unvorstellbaren Reichtum und damit Macht erlangt hatte. 1934 war Capone auf jene Gefängnisinsel verlegt worden, wo er 5 Jahre absaß, ehe er vorzeitig entlassen wurde und aufgrund einer unbehandelten Syphiliserkrankung kurz darauf verstarb. Es hat im Laufe der Geschichte so einige spektakuläre Ereignisse, wie beispielsweise Fluchtversuche und Revolten auf Alcatraz gegeben, sodass ein Besuch einige spannende Stunden verspricht. Ich selbst habe diese einzigartige Erfahrung jedoch bereits bei meinem letzten Urlaub in Kalifornien machen dürfen, und so entschied ich mich stattdessen, eine Fahrt mit den historischen Cable Cars der Stadt zu buchen, ebenfalls Pflichtprogramm in dieser geschichtsträchtigen Stadt. San Francisco ist größtenteils fußläufig zu erkunden, Autofahren kann ich hier, wie in so ziemlich jeder größeren Stadt der USA, nicht empfehlen. Allerdings plante ich, meine Reise fürs Erste fortzusetzen, und so machte ich mich schließlich mit einem Mietwagen auf und verließ die Metropole Richtung Süden. Lange Zeit hatte ich überlegt, ob ich nicht einen Abstecher nach Sacramento, die Hauptstadt Kaliforniens, machen sollte, doch ich entschied mich letztendlich dagegen. Zwar gab es auch dort die ein oder andere gruselige Location, wie beispielsweise die Häuser von Rick Chase und dem Golden State Killer Joseph DeAngelo, welcher für Dutzende Vergewaltigungen und mindestens 13 Morde verantwortlich war. Doch weder versprachen diese Locations spannende Einblicke in den jeweiligen Fall, noch kannte ich schöne Orte in der Stadt, welche das Grauen und den Ekel wieder ausgleichen könnten. Tatsächlich hatte man mir die letzten Tage, als ich mich bei den Einheimischen nach Tipps umgehört hatte, mehrfach von einem Besuch Sacramentos abgeraten. Die Stadt sei kalt und habe nicht wirklich viel zu bieten. Ob das stimmt, werde ich vielleicht ein andermal herausfinden, doch zunächst fuhr ich auf den Highway 1, welcher sich die gesamte Küste hinab bis nach Los Angeles schlängelt. Bereits im Intro zur ersten Folge über Edmund Kemper schwärmte ich von dieser Straße. Insbesondere die Fahrt gen Süden macht hier einfach Spaß. Den Pazifischen Ozean zur rechten und abwechslungsreiche, atemberaubende Natur zur linken Hand. Mein erstes Ziel erreichte ich jedoch bereits nach nur 2 Stunden Fahrt, die Küstenstadt Santa Cruz. Nur gut 100 Kilometer südlich von San Francisco liegt diese wunderschöne kleine Stadt, sowohl bei Touristen als auch Studenten beliebt, beherbergt sie schließlich die namenhafte University of California. Direkt am Pier der Stadt befindet sich der Santa Cruz Beach Walk, ein Vergnügungspark für die ganze Familie. Eine Fahrt mit dem historischen Giant Dipper, einer 100 Jahre alten Holzachterbahn, sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen. Zwar werden die zahlreichen Fahrgeschäfte nicht an jedem Tag der Woche betrieben, die Zeiten lassen sich jedoch online einsehen. Bereits Alfred Hitchcock, legendärer Thriller-Autor und Regisseur, ließ sich nicht nur von der wunderschönen Landschaft zu seiner Kunst inspirieren, er wählte Santa Cruz schließlich sogar als persönlichen Zufluchtsort jenseits von Film und Fernsehen. An den teils steilen Klippen entlang der Küste hatte Hitchcock einst Szenen für den Horrorklassiker Die Vögel gedreht. 10 Jahre später jedoch, Anfang der 1970er Jahre, wurden an genau diesen Strandabschnitten Leichenteile mehrerer Studentinnen angespült. Es folgten Monate der Angst, das sonst so ruhige und friedliche Santa Cruz galt zeitweise als Mörderhauptstadt der Welt. Verantwortlich hierfür war unter anderem Herbert Mullen, welcher 13 Menschenleben auslöschte und dessen Fall ich sicher auch noch eines Tages im Zuge dieses Podcasts vorstellen werde. Doch Mullen war nicht der einzige Killer, welcher zu jener Zeit in Santa Cruz wohnhaft und aktiv war. Über Edmund Kemper und seine Verbrechen solltet ihr jedoch Bescheid wissen, wenn ihr Tod und Sünde schon länger hört. Vermutlich erinnert ihr euch noch an den Jury Room, jene Kneipe im Herzen der Stadt, in welcher sich Big Ed regelmäßig unter die örtlichen Polizeibeamten mischte, um sie bei Tequila und Bier über die laufenden Ermittlungen auszuhorchen. Nun, der Jury Room existiert noch immer und war somit eine der ersten Anlaufstellen für einen True Crime Junkie, wie ich es bin. Bereits von weitem springt einem das große Schild am Straßenrand entgegen. Jury Room. Sportsbar, Live Music, Cocktails. Ich hatte im Zuge der Recherchen zum Fall bereits einige Fotos von dieser Location gesehen, doch der Anblick traf mich wie ein Schlag. Es ist eine Sache, es sich zu Hause im Wohnzimmer bequem zu machen und sich mit Verbrechen aller Art auseinanderzusetzen, ganz egal welcher Größenordnung. Es fiel mir nie wirklich schwer, eine gewisse emotionale Distanz zu dem Geschehen zu wahren, insbesondere wenn die Verbrechen vor langer Zeit und oder an weit entfernten Orten geschahen. Doch nun hier zu sein, unter diesem Schild zu stehen und sich noch einmal die ganze Geschichte durch den Kopf gehen zu lassen, das ist etwas ganz anderes. Natürlich bin ich mir stets bewusst, dass ich im Zuge dieses Podcasts über wahre Existenzen und Schicksale berichte, doch in diesem Moment rumorte es in den Ecken meines Hirns. Dieser Kontrast von wunderschöner Landschaft, wolkenlosem blauen Himmel, Palmen und dem Grauen, welches hier rund 50 Jahre zuvor stattgefunden hatte, lähmte mich einige Sekunden. Es ist alles wahr. Doch schließlich richtete ich den Blick vom Schild auf den dunklen Eingang der Kneipe, welcher im Sonnenschein wie ein schwarzes Loch in der Hauswand wirkte, atmete einmal tief durch und trat ein. Halloween stand vor der Tür und das erste, was einen im Jury Room begrüßte, war, neben einem Geldautomaten, ein riesiger, aufblasbarer Kürbis. Unter der Decke hingen künstliche Spinnweben und so manch andere gruselige Dekoration hatte ihren Platz auf oder hinter dem Tresen gefunden. An diesem saßen 2 Personen und musterten mich argwöhnisch, als sie mich eintreten sahen. Ein dritter saß bei ihnen und löste Kreuzworträtsel, stand jedoch schon bald auf und fragte nach meiner Bestellung. Ich war zunächst noch damit beschäftigt, mir einen Eindruck von dem doch recht kleinen Laden zu verschaffen. Ehrlich gesagt wäre er ohne die kitschige Halloween-Deko deutlich gruseliger. An einer Wand hing ein eingerahmter Baseballschläger. Ich schätze, es handelte sich dabei um die Hausordnung. Die Wände waren mit Dollarscheinen tapeziert, was wohl so ein typisches Ding in den USA ist. Der Raum war alles andere als gut beleuchtet, vielleicht war das aber auch ganz gut so, denn renoviert wurde hier offenbar schon ewig nicht mehr. Alles wirkte runtergerockt und schäbig. Als ich selbst noch Alkohol getrunken habe, waren mir solche Kneipen immer am liebsten gewesen, haben sie doch einen eigenen Flair und oft die entspannteste Kundschaft. Schließlich nahm ich ebenfalls am Tresen Platz, bestellte eine Cola und sagte sowas wie: Das ist er also, der berühmt-berüchtigte Jury Room, während mein Blick noch immer durch den Laden wanderte. Der Barkeeper, Typ Rocker, voll tätowiert und bärtig, wirkte zunächst verwundert. Berühmt sicher nur unter Leuten, die sich mit True Crime beschäftigen, antwortete er mit einem schiefen Grinsen. Und damit hatte er ins Schwarze getroffen. Will, so stellte er sich nun vor, erklärte mir, dass noch immer gelegentlich Leute vorbeikämen, welche sich mit dem Fall Camper auseinandergesetzt hatten. Und als ich ihm von diesem Podcast erzählte, zeigte er auf einen Stuhl in der Ecke. Dort habe er immer gesessen, teils stundenlang. Die Ohren gespitzt, doch keineswegs in irgendeiner Art auffällig, von seiner Körpergröße einmal abgesehen. Die Decke im Jury Room ist erschreckend niedrig, das Holz der Einrichtung dunkel und massiv. Es war beklemmend, in dieser Ecke zu sitzen, während ich Will zuhörte. Dieser sei zur Zeit ermordet Teenager gewesen, seine Mutter habe Camper jedoch persönlich gekannt. Er sei einfach ein weiterer Bewohner Santa Cruz gewesen, stets freundlich, immer hilfsbereit. Wirklich niemand hatte eine Ahnung, welch Geheimnis der 2,6 Meter große Koloss mit sich herumtrug, welch grausame Gedanken durch seinen Kopf schossen, während er hier in dieser düsteren Ecke saß. Inzwischen hatten sich auch die anderen beiden Gäste in das Gespräch eingeklinkt, wir drifteten ab und landeten am Ende bei politischen Themen, was mich schließlich zum Aufbrechen bewegte. Nach einer guten Stunde im Jury Room, 2 Cola, die Will mir nicht einmal berechnen wollte, und durchaus interessanten Gesprächen trat ich wieder vor die Tür. Es war so düster in der Kneipe gewesen, dass es eine Weile dauerte, bis meine Augen sich wieder an den strahlenden Sonnenschein Kaliforniens gewöhnt hatten. Ich hatte bei Instagram einen Livestream angekündigt, welchen ich nun startete. Das Video könnt ihr euch aber noch nachträglich ansehen, solltet ihr ihn verpasst haben. Edmund Camper war die meiste Zeit gezwungen, bei seiner verhassten Mutter Clarnell in Abdos zu wohnen. Von dort hatte er es nicht weit in seine Lieblingskneipe, entspannte 15 Minuten mit dem Auto. Diese Strecke fuhr nun auch ich und bog schließlich in die Ord Street ein, wo ich den Wagen unmittelbar am Straßenrand parkte. Eine hübsche Wohngegend, fast ausschließlich kleine Einfamilienhäuser, die Gärten und Verandas mit Halloween-Dekoration verziert. Meine Faszination für das Makabre und Bizarre wurzelt vermutlich in meiner Kindheit. Als Teenager habe ich die Gänsehautbücher von A.L. Stein geliebt, vielleicht kennt ihr sie auch, es gab sogar später eine Fernsehserie. Seit jeher war es mein Traum, eines Tages durch einen amerikanischen Vorort zur Halloween-Zeit zu schlendern. Doch ich hätte nie gedacht, dass es sich hierbei um den ehemaligen Wohnort eines Serienmörders handeln würde. Während ich die hübschen Vorgärten bestaunte, trat einige Meter vor mir eine ältere Dame aus dem Haus, um ihren Hund spazieren zu führen. Ich nutzte die Fellnase, um mit ihr ins Gespräch zu kommen, und wir unterhielten uns einige Minuten, ehe ich sie fragte, ob sie die Geschichte über das Haus Nummer 609 kenne, und deutete die Straße hinab. Zunächst schien sie nicht zu verstehen, wovon ich sprach, doch als ich den Namen Camper erwähnte, legte sie die Stirn in Falten und schaute mich eindringlich an. Ja, sie kenne die Geschichte. Allerdings sei sie selbst, trotz ihres hohen Alters, erst vor wenigen Jahren mit ihrem Ehemann hergezogen und sei daher keine Zeitzeugin im direkten Sinne. Sie wusste dennoch gut über den Fall Bescheid und wir unterhielten uns eine Weile über das Grauen, welches diesen wunderschönen Ort einst heimgesucht hatte. Schließlich verabschiedeten wir uns und ich setzte meinen Weg, die Ord Street hinab, fort. Zu meiner Rechten erblickte ich schließlich 3 große Palmen. Der Anblick des Hauses, welches sich hinter ihnen verstecken zu wollen schien, ließ mich erstarren. Zum einen war der Grundriss durchaus außergewöhnlich, zum anderen handelte es sich um das wohl einzige Mehrfamilienhaus in der ganzen Straße. Ich erkannte es sofort. Es war eben jenes Gebäude, in welchem Camper mit seiner Mutter gewohnt und in den Jahren 1972 und 73 unvorstellbare Verbrechen begangen hatte. Scheinbar hatte sich über all die Jahre kaum etwas verändert. Lediglich der kleine Garten vor Clarnells ehemaligem Schlafzimmer war zubetoniert worden. Dort hatte der Serienmörder einst den abgetrennten Kopf der 18-jährigen Cindy Shaw verscharrt. Kleine Halloween-Kürbisse zierten den Eingangsbereich. Ich fragte mich, wie man bloß in einem solchen Haus wohnen konnte, als sei nie etwas passiert. Nachdem ich ein paar Minuten später aus einiger Distanz ein paar Fotos gemacht hatte, lief ich zurück zum Mietwagen, den Kopf voller wirrer Gedanken, ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Zurück im Hotel plante ich nun die nächsten Tage. Keine Ahnung, was ich mir von dem Besuch des Hauses erhofft, was genau ich erwartet hatte. Doch ich entschied, dass ich fürs Erste genug von solch düsteren Orten hatte und die nächste Zeit lieber die große Nase in einem Buch vergraben in der Natur verbringen wollte. Und so kam es. Anstatt bis nach Los Angeles runterzufahren, wo es mehr als genug True Crime Locations gibt, sei es zum Fall Night Stalker Richard Ramirez, Harvey Gladman oder Charles Manson, verbrachte ich eine ganze Weile am wunderschönen Pismo Beach. Dort lernte ich eines Morgens Rachel kennen, eine Surferin, welche mich am Strand sitzen und Helter-Skelter lesen sah. Es stellte sich heraus, dass auch Rachel ein großer True Crime Fan war und sie berichtete mir aufgeregt von einem Mordfall, welcher sich bereits 1996 hier in der Gegend ereignet hatte. Das Besondere daran, Kristen Smarts Mörder konnte erst kürzlich überführt werden und wurde Anfang 2023 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der Fall ist wirklich sehr interessant. Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte unbedingt mal in den Podcast Your Own Backyard reinhören. Eine Empfehlung von Rachel und auch mir an dieser Stelle. In der Zwischenzeit werde ich an den kommenden zwei Folgen Tod und Sünde arbeiten und hoffe, dass euch der heutige kleine Ausflug gefallen hat. Falls nicht, keine Sorge, in der nächsten Episode gibt es wieder gewohnten Serienmörder-Content. Zunächst beleuchten wir das Leben und die Verbrechen des sogenannten Yorkshire Rippers Peter Sutcliffe, bevor wir nach Kalifornien zurückkehren werden, um uns mit der Manson Family und den Tate-LaBianca-Morden zu beschäftigen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut für Zusatzinfos, Bilder und Feedback gern auf meinem Instagram-Account vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut.